Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde bringen wir unsere regelmäßigen Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keverlová. Die milliardenschwere Privatisierung der tschechischen Telefongesellschaft Český Telekom unter Beteiligung der Deutschen Bank ist endgültig gescheitert. Die tschechische Regierung nahm am Montag den Vorschlag von Finanzminister Bohuslav Sobotka an, bis Ende Januar ein völlig neues Konzept für den Verkauf von etwa über 51% des früheren Monopolisten vorzulegen. Das Kabinett von Ministerpräsident Wladimír Špidla hat am Montag in Prag beschlossen, die Untergrenze des in Tschechien gesetzlichen monatlichen Mindestlohns ab dem 1. Januar 2003 um 500 Kronen von bisher 5.700 auf 6.200 Kronen aufzustocken. In Euro umgerechnet entspricht dies einer Erhöhung von rund 15 Euro, und zwar von bisher 185 auf ca. 200 Euro. Laut einem am Montag in der britischen Tageszeitung Daily Telegraph erschienenen Artikel besteht nach Meinung Israels ein Zusammenhang zwischen den jüngst in Mombasa gegen ein israelisches Flugzeug abgefeuerten Raketen und dem im vergangenen Jahr in Prag gescheiterten Versuch, das Flugzeug mit dem israelischen Außenminister Shimon Peres an Bord abzuschießen. Die Tageszeitung beruft sich in ihrer Darlegung auf den israelischen Nachrichtendienst. Die tschechische Polizei hingegen hat die Mutmaßung bestritten, dass beide Vorfälle in irgendeinem Zusammenhang stehen könnten. Verloren gegangenes Sudetenland ist der Titel einer Fotoausstellung, die an diesem Mittwoch im Prager Neustädter Rathaus für die Öffentlichkeit eröffnet wurde. Auf 65 Doppelfotoaufnahmen, von denen jeweils eine in den 30er Jahren und eine in jüngster Zeit entstanden ist, wollte das Autorenteam die Verwandlungen der Landschaft dokumentieren, die mit der Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen. Am Mittwochvormittag fand in Prag eine Demonstration tschechischer Landwirte statt. Die etwa 10.000 protestierenden Bauern wollten ihre Unzufriedenheit mit den von der EU vorgeschlagenen Agrarzahlungen zum Ausdruck bringen. Im Zuge der lautstarken Kundgebung wurden unter anderem die Fenster des Landwirtschaftsministeriums mit Eiern beworfen. Im Gebäude selbst trafen Vertreter der Agrarorganisationen mit Ressortminister Jaroslav Palas zusammen. Die Unterredung wurde jedoch abgebrochen, als im selben Zimmer von außen eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Landwirtschaftsminister Palas hält die Anliegen der demonstrierenden Landwirte zwar für berechtigt, verurteilte aber deren teilweise aggressives Verhalten, durch das einige Sachschaden entstanden sei. Die Polizei griff bei der Demonstration nicht ein. Peter Pithart von der christdemokratischen KDU-CSL bleibt erwartungsgemäß auch weiterhin Vorsitzender des tschechischen Senats. In einer geheimen Abstimmung unter den Mitgliedern des parlamentarischen Oberhauses konnte er am Mittwoch 50 der insgesamt 81 Stimmen für sich gewinnen. Der Termin für die Wahl des nächsten tschechischen Staatspräsidenten ist so gut wie fix. Die gemeinsame Sitzung beider Parlamentskammern, deren einziger Tagesordnungspunkt die Präsidentenwahl sein soll, wird aller Voraussicht nach am 15. Januar 2003 im Spanischen Saal auf der Prager Burg stattfinden. Der derzeitige Präsident Václav Havel darf laut Verfassung kein drittes Mal mehr für das Amt kandidieren. Soweit die Wochenschau.
Als letzte Partei hat in der vergangenen Woche die tschechische Sozialdemokratie, ČSSD, ihren offiziellen Bewerber für die Nachfolge Václav Havels als Präsident nominiert. Mehr über das lange Suchen der Sozialdemokraten nach einem geeigneten Kandidaten erfahren Sie nun im folgenden Schauplatz von Silja Schultheiß und Robert Schuster.
Schauplatz. Je näher der 15. Januar 2003 rückt, also jener Tag, an dem die Abgeordneten und Senatoren einen neuen Staatspräsidenten wählen werden, desto größer wird die Anspannung in den Zentralen von Tschechiens Parteien, die nun versuchen, die beste Ausgangslage für ihre eigenen Bewerber zu schaffen. Obwohl die Namen von Kandidaten wie Václav Klaus, er tritt für die oppositionellen Rechtsliberalen an, oder Peter Bidhardt von den Christdemokraten schon länger im Gespräch waren, richtete sich das Hauptaugenmerk von Beginn an auf die Kandidatenkür der größten tschechischen Regierungspartei, der Sozialdemokraten von Ministerpräsident Wladimír Špidla. Dort bewarben sich Ende September 5 Kandidaten, unter ihnen Ex-Regierungschef Miloš Zeman, um die offizielle Nominierung. Die Führung der ČSSD entschied sich dafür, nicht nur die knapp 15.000 Mitglieder einzubeziehen, sondern auch allen anderen interessierten Bürgern die Teilnahme an der Befragung zu ermöglichen.
In der vorvergangenen Woche lief die diesbezügliche Frist ab und man begann mit der Stimmenauszählung. Insgesamt nahmen dabei etwa 27.000 Bürger an der Abstimmung teil, was aber deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen der Sozialdemokraten blieb. Warum hat es eigentlich nicht den erhofften Zulauf gegeben? Das fragte Radio Prag den Journalisten Alexandra Mitrofanov von der Tageszeitung Pravo, der wie wohl kein anderer das Innenleben der tschechischen Sozialdemokraten verfolgt und kennt.
Ich glaube, dass es hier zwei Gründe gibt, über die man in diesem Zusammenhang sprechen sollte. Als erstes würde ich sagen, dass viele potenzielle Interessenten gewisse Befürchtungen hatten, die, wie ich meine, nicht ganz unbegründet waren. Wie verbindlich ihr Votum für die Parteiführung sein wird, denn da wurde von Seiten der Parteiführung bewusst eine gewisse Hintertür offen gelassen, um das Abstimmungsergebnis als völlig unverbindlich zu deklarieren. Zum anderen wurde verabsäumt, Vorkehrungen zu treffen, um zum Beispiel mehrfaches Abstimmen für den einen oder anderen Bewerber zu verhindern. Wobei Kollegen aus einigen anderen Zeitungen nachgewiesen haben, dass es tatsächlich zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Diese beiden Gründe zusammen waren, denke ich, ausschlaggebend dafür, dass die Beteiligung so gering war.
Kann aber die geringe Beteiligung an der Kandidatenvorauswahl der Sozialdemokraten nicht als ein Widerspruch zum Wunsch vieler Tschechen gesehen werden, die sich gemäß verschiedenen Umfragen bereits seit langem wünschen, künftig den Präsidenten, ähnlich wie in der Slowakei, Österreich oder Polen, direkt zu wählen? Alexandra Mitrofanov widerspricht aber dieser Sichtweise und hat dafür folgende Erklärung parat.
Stigma stranickosti bylo velice silné, alpělo na té anketě.
Das Stigma der Parteilichkeit war sehr stark und schwebte von Beginn an über diese Abstimmung. In der tschechischen Gesellschaft gibt es jedoch traditionell einen sehr starken Widerstand gegen alles, was nur den Geruch einer reinen Parteiaktion hat. Könnte aber der Präsident direkt vom Volk gewählt werden, wäre das aber eine Wahl im Interesse des ganzen Volkes, unabhängig von dem Willen der einen oder anderen Partei. Zudem wäre, denke ich, gerade beim ersten Mal die Wahlbeteiligung bedeutend höher. Für weit mehr Aufsehen als die geringe Beteiligung an der Mitgliederbefragung sorgte aber die Platzierung der einzelnen Bewerber. Die meisten Stimmen, nämlich etwas mehr als 12.000, erhielt Ex-Premier Miloš Zeman, also jener Kandidat, den sich die offizielle Parteiführung mit Premier Wladimír Špidla und Innenminister Stanislav Gross am wenigsten gewünscht hat. Beide Politiker fürchten, dass Zeman, der in der Vergangenheit in der politischen Auseinandersetzung oft polarisiert hatte, nicht mit der Unterstützung durch die anderen Parteien rechnen kann und der ČSSD somit eine empfindliche Niederlage drohen würde.
Alexander Mitrofano von der Pravo meint in diesem Zusammenhang gegenüber Radio Prag, dass Zeman selber den Druck noch zusätzlich erhöht hat, indem er bisher immer wieder betonte, er werde nur dann als Kandidat antreten, wenn es nach den von der Verfassung vorgesehenen 3 Wahlgängen immer noch keinen neuen Präsidenten geben sollte und die Parteien somit aufgerufen wären, neue Namen zu präsentieren. Laut Mitrofanov ist das durchaus als eine verdeckte Herausforderung für Špidla zu verstehen, bereits im Vorfeld der Wahl die Gespräche mit den übrigen Parteien so anzulegen, damit bereits nach dem ersten Durchgang alles klar ist. Von den beiden sozialdemokratischen Spitzenfunktionären Špidla und Gross sei, wie Mitrofanov meint, vor allem das weitere politische Schicksal des Erstgenannten geradezu davon abhängig, einen Präsidenten Miloš Zeman zu verhindern, wie er im Folgenden meint.
Ich habe das starke Gefühl, dass nicht Gross, sondern eher Špidla mit diesem Erfolg gleich im ersten Anlauf auch seine weitere politische Zukunft verbindet. Innenminister Gross hat nämlich schon durchblicken lassen, dass er unter einem Präsidenten Zeman weiter arbeiten könnte. Bei Špidla jedoch ist das aus verschiedenen Gründen sehr problematisch.
Das gute Abschneiden Semmerns führte in den vergangenen Tagen zu verschiedenen Analysen und Kommentaren, wobei einige darin eine indirekte Aufforderung an Premier Spidler zu sehen glaubten, einen anderen Kurs einzuschlagen und vor allem gegenüber den kleineren Koalitionspartnern der CSSD stärker aufzutreten. Was hält Alexander Mitrofanov von dieser These?
Ich kann nicht ausschließen, dass es unter den Anhängern Miloš Zemans Einzelne gibt, die gegen eine weitere Zusammenarbeit der jetzigen Koalitionsparteien sind aber in der Minderheit. Das, was sich jetzt im Vorfeld der Präsidentenwahlen abspielt, ist der Ausdruck einer gewissen Nostalgie und Sehnsucht nach Rückkehr der alten Zeiten, als unter der Führung Zemans alles klarer war, vor allem, wer innerhalb der Partei zu welcher Gruppe, zu welchem Clan gehört. Zeman hat zudem auch persönlich darauf geachtet, dass eine solche Mitgliedschaft von ihm belohnt wurde. Das fehlt heute vielen in der Partei, denn Spidla ist in dieser Hinsicht nicht nur ein ganz anderer Vorsitzender, sondern fast das genaue Gegenteil Zemans. Viele vermissen an Spidla die Emotionalität Zemans und auch das Gefühl, vor der Außenwelt geschützt zu werden, weil sie einen starken Führer brauchen. Vielen tschechischen Sozialdemokraten ist also Spidla zu farblos und sie sehen sich nach der alten Führerfigur Zeman zurück, der stets eine klare, wenn auch nicht immer richtige Richtung vorgab. Dass es dem jetzigen Parteichef Spidla eben an diesen Fähigkeiten mangelt, zeigte sich laut Mitrofanov gerade in den letzten Wochen, als die Partei lange nicht wusste, welchen Standpunkt die Führung gerade in der wichtigen Präsidentenfrage eigentlich vertrete. Das habe sich, so Mitrofanov, zwar auch in den vergangenen Tagen nicht geändert, aber dennoch komme jetzt Spidla beim gemeinen Parteivolk besser weg, weil er jetzt scheinbar Zemans Rhetorik und die nicht immer ausgewählte Sprachweise übernommen hat, um die aufmüpfige Basis zu besänftigen und zu disziplinieren.
Die Frage des künftigen Präsidenten hat also die tschechischen Sozialdemokraten offenkundig entzweit. Wäre es also nicht besser gewesen, diesen bereits vorher absehbaren Konflikt aus dem Wege zu gehen und zum Beispiel innerhalb der Regierungskoalition einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen? Abschließend kommt noch einmal Alexander Mitrofanov von der Pravo zu Wort.
Ich denke, dass das gegenwärtig nicht dem Sachverhalt entspricht. Erstens gibt es einfach keinen Kandidaten, der als Bewerber aller drei Regierungsparteien ins Rennen gehen könnte. Zudem müsste so jemand auch bei den übrigen Parteien punkten. Zweitens ist das Präsidentenamt auch eine Prestigefrage. Die Sozialdemokraten sind sehr stolz darauf, was sie bisher erreicht haben und sehen nun darin eine logische Konsequenz, wenn ihr Kandidat, egal ob Parteimitglied oder nur von ihr nominiert, nun auch in die Prager Burg einziehen würde. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder einmal am Ende unserer heutigen Schauplatzsendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und auf ein Wiederhören freuen sich
Silvia Schultheis
und Robert Schuster.
Und nun, an dieser Stelle zwischen zwei Rubriken, steht unser Feldton auf dem Programm. Diesmal von und mit Martina Czocke.
In Prag lebt man entweder in einer Postkarte oder in einem Kriegsfilm. Zu Zeiten der Flut und des NATO-Gipfels eher in einem Kriegsfilm. Vielleicht ist es aber auch ein versprengtes Spätwerk der Surrealisten. Kaum sind die Folgen der Flut halbwegs überwunden, schon bricht der nächste Ausnahmezustand aus. Wieder sind Hubschrauber über der Stadt zu sehen und verschiedene Straßen von Polizei abgeriegelt. Hundertschaften von Polizei und Armee bestimmen das Straßenbild, von den etwas nebligen Secret Service-Leuten mal zu schweigen. Zeitungen und Rundfunksender widmen sich nahezu ausschließlich einem Thema. Nur war es diesmal ein anderes. Wohnt man zufällig auf der kleinen Seite, dann lebt man tatsächlich wie auf einer Postkarte. Geht man die Karlovo hinunter, steht man bereits auf der Karlsbrücke, von der man jetzt einen wundervollen Blick auf, jawohl, ein rot blinkendes Neonherz hat. Leider ist dieser Schrecken der Burgkulisse nicht mal bei dichtesten Prager Novemberniselregen zu übersehen. Prag in der Dekoration als Weihnachtsgeschenk oder als Puff. Plötzlich kann einen wirklich realistische Angst vor Terroranschlägen ergreifen. Stellt das doch fast einen Fall fürs ästhetische Kommando dar. Begibt man sich auf den Rückweg zur kleinen Seite, sieht man linker Hand den Biomarket, dessen Namen sich niemand recht erklären kann, da er doch ganz normale Lebensmittel verkauft und eher einem realsozialistischen Laden gleicht als einem Market und schon gar nicht Bio. Aber bizarrerweise kann man dort seit der Flut Gasmasken kaufen. Jetzt, wahrscheinlich aus Anlass des NATO-Gipfels, ist dafür sogar ein ganzes Schaufenster geräumt worden. Gas Masks wird über die ganze Fläche der Scheibe angepriesen. Und darunter liegen diese grün-grauen Ungetüme. Keine Ahnung, ob sich die Paranoia der Leute im Gasmaskenabsatz bemerkbar macht oder ob es einfach eine weitere originelle Dekoration sein soll. Diese Gasmasken, die Karlsbrücke und das riesige Neonherz, für welchen Film lässt sich so eine Kulisse brauchen? Vielleicht wirklich am ehesten für so einen Surrealistenreißer. Buñuel hätte sicher seine Freude daran, zumal in letzter Zeit auf vielen Bürgersteigen der Stadt aus unerfindlichen Gründen tote Tauben liegen. Noch so eine pittoreske Kombination. Romantische Laternen und darunter tote Tauben. Ging es bei diesem NATO-Gipfel nicht auch um einen Krieg gegen Irak und dann tote Tauben? Picassos Friedenssymbole machen keinen guten Eindruck. Kann dieses Neonherz da noch etwas retten oder macht es alles nur noch schlimmer? Vielleicht kann man ja ersatzweise eine der vielen flutgestählten Moldau-Möwen zu Friedenssymbolen umfunktionieren. Nun gut, war ja nur ein Vorschlag. Der NATO-Gipfel ist überstanden, Gasmasken und Neonherz bleiben uns wohl erhalten, wie es aussieht. Fragt sich nur noch, welche Aufregungen Prag in der Vorweihnachtszeit bereithält. Oder ist dann etwa alles Friede, Freude, Neonherz? Das wäre ja auch schon fast schade, um einen Film, der so schön bizarr begonnen hat.
Sie sind stumm, aus Holz, Pappe, Textil oder Glas und doch voller Leben. Marionetten. Gemeinsam mit Bier, Becherowka und Kristallglas aus Böhmen stellen Marionetten einen begehrten tschechischen Markenartikel dar. Und kaum ein Tourist verlässt die hunderttürmige Boldau-Stadt ohne ein solches Mitbringsel im Gepäck. Denn Marionetten hat unsere freie Mitarbeiterin Lucia Drahoniowska dem heutigen Kultursalon gewidmet. Jedoch in einem anderen Zusammenhang. Am Mikrofon sind Lucia Drahoniowska und Gerald Schubert. Die beweglichen Puppen werden nicht nur als Souvenirs verkauft, sie gehören gleichzeitig zur alten böhmischen Kunsttradition. Dass sie keinesfalls nur als eine billige Touristenattraktion zu sehen sind, beweist die Ausstellung Die böhmische Marionette Česká loutka im kaiserlichen Stall der Prager Burg. Anhand von 450 Exponaten aus 40 tschechischen Museen und Privatsammlungen wollten die zwei Autoren der Ausstellung, Jaroslav Blecha und Pavel Jirásek, die facettenreiche Geschichte der böhmischen Marionette dokumentieren. Die Konzeptionsidee der beiden Puppenkenner geht auf den ursprünglichen Kunstcharakter der Marionetten zurück. Jirásek und Blecha nehmen alle ausgestellten Exponate aus ihrem Puppentheatermilieu heraus und hängen sie als selbstständige Kunstobjekte in einzelne Vitrinen und Schaukästen. Gleichzeitig suchen sie einen gemeinsamen Nenner, der die böhmische Marionette charakterisiert und von der Marionettentradition anderer Länder deutlich unterscheidet.
Tedy autoři této výstavy, respektive scénáristé, jsme dva, jsem to tedy já.
Das Ziel der Ausstellung ist es, die Marionette als ein Objekt, als einen Artefakt zu zeigen. Deswegen ist die Marionette aus dem Theaterkontext herausgerissen. Der Besucher findet in der Ausstellung keine Requisiten, keine Dekorationen, kein Marionettentheater oder dergleichen, sondern wirklich nur die Puppen, die für das Marionettentheater entstanden sind und gleichzeitig einen künstlerischen Wert besitzen.
Erklärt Jaroslav Blecher die Konzeption der Ausstellung. Blecher arbeitet als Leiter der Abteilung für die Theatergeschichte des Mährischen Landesmuseums im südmährischen Brno-Brünn. Das schlichte, fast sterile Zuschaustellen der Marionetten als selbstständige Objekte ist keinesfalls vom Nachteil. Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird gebündelt, die Bedingungen für jedes ausgestellte Objekt sind gleich. Die Auswahl der Exponate erfolgte nach unterschiedlichen Kriterien. So werden in der Ausstellung wahre Unikate präsentiert, die einst den ältesten böhmischen Wandertheaterfamilien gehörten.
Die Tradition des wandernden Puppentheaters reicht in Böhmen bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts hinein. Zuerst zogen Puppentheatergesellschaften aus deutschen Landen und Italien von Dorf zu Dorf. Ihr Repertoire setzte sich aus dramatischen Stoffen zusammen, die ursprünglich für menschliche Schauspieler geschrieben wurden. Zu den ältesten und beliebtesten Stücken gehörten Dr. Faustus und Don Juan. Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist der Besuch von Marionettentheatern in der Stadt und auf dem Land zum festen Bestandteil von Jahrmärkten und Volksfesten geworden. Eine sehr bedeutende Rolle hatten die wandernden böhmischen Puppengesellschaften während der Zeit der nationalen Wiedergeburt. Sie erreichten mit ihren Stücken nicht nur ein breites Publikum, sondern wandten sich an dieses auch in einer verständlichen Sprache, nämlich auf Tschechisch.
Und gerade mit den ältesten Marionetten aus den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts setzt die Ausstellung chronologisch an. Die drei besonders kostbaren, der Klausner, der Husar und die Zofe, stellen die attraktivsten Ausstellungsexponate dar. Sie stammen aus dem Besitz der berühmten Wanderfamilie der Kopeckis. Matej Kopecký, der Vater der böhmischen Marionettentradition, bekam 1797 als erster die Konzession zum Betreiben der optischen und mechanischen Vorführungen, wie man damals das Puppentheater bezeichnete. Kopecký, ein enthusiastischer Puppenspieler, und nach ihm seine Söhne durchkreuzten mit ihrem Wagen ganz Böhmen und beschenkten jahrzehntelang ihre Zuschauer mit Freude, weckten ihren Lebensmut und belehrten sie. In der Ausstattung eines wandernden Puppentheaters durften keinesfalls Klausner, Kasperl, Teufel, Ritter, Räuber oder der böhmische, etwas schwerfällige Bauer Skrhola fehlen.
Anhand der Exponate verfolgt die Ausstellung unterschiedliche handwerkliche Techniken bei der Herstellung von Marionetten. Von der historischen Holzpuppe eines der berühmtesten Schnitzer des 19. Jahrhunderts, Mikuláš Sichrovský, über seriell gefertigte Marionetten aus der Prager Firma Münzberg bis hin zum verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland aus der Werkstatt des zeitgenössischen Surrealisten-Ehepaares Jan und Eva Schwankmeier. Bemerkenswert sind Marionetten, die seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts namhafte tschechische Künstler wie zum Beispiel Mikuláš Aleš entworfen haben. Diese Kunstpuppen entstanden nicht mehr für den Bedarf eines Wandertheaters, sondern für die zahlreichen Familien- und Stadttheater. Zu diesem Zeitpunkt etabliert sich die Puppenherstellung und das Puppentheater in Böhmen und Mähren endgültig als ein selbstständiges Kunstfach.
Unter den modernen Theaterpuppen befinden sich in der Ausstellung auch die expressionistischen Marionetten aus der Werkstatt von Michaela Bartoňová und Antonín Müller. Ihre Holzpuppen werden Hieronymus Bosch kennen bekannt vorkommen, sind sie doch den mittelalterlichen Bildern des niederländischen Malers entsprungen. Monströse Köpfe, fliegende Fische, grinsende Dämonen zwischen Himmel und Hölle.
Die Autorin dieser Fantasiegeschöpfe, Michaela Bartoňová, die die Entwürfe für die Marionetten zeichnet, um sie später von ihrem Ehemann Antonín Müller aus Lindenholz schnitzen zu lassen, erklärt.
In der Ausstellung Česká loutka auf der Prager Burg befinden sich Puppen, die wir für unser Marionettentheater Tineola hergestellt haben. Es sind drei Darsteller, das Mädchen, der Scharlatan und der Lautenmann aus der Aufführung Wo sesenem, der Heuwagen. Die Marionetten sowie die gesamte Aufführung des Marionettentheaters Tineola geht auf das gleichnamige Gemälde des niederländischen Malers Hieronymus Bosch zurück. Zuletzt haben wir die Aufführung der Heuwagen im vergangenen Sommer auf dem Schiff der Gebrüder Forman gespielt. Am 5. Dezember spielten wir für die Kinder gemeinsam mit dem Barockensemble Ritornello unsere Aufführung Vánoční Rostomilosti, die weihnachtlichen Liebenswürdigkeiten, und zwar in Prager Wörtbar Garten auf der Kleinseite. Die weihnachtlichen Liebenswürdigkeiten werden nochmals am 21. Dezember, und zwar auf der Burg Sivoklád und weit von Prag zu sehen sein.
Um die Puppen selbst tanzen zu lassen, genügt es, in das Untergeschoss des Ausstellungsraumes hinabzusteigen. In einem Marionettentheater kann hier nämlich jeder, ob groß oder klein, in die Rolle des Puppenspielers schlüpfen. Und zum Schluss noch ein Tipp: Auf einem großen Marionettenfest am 21. Dezember im Kaiserlichen Stall auf der Prager Burg soll eine außergewöhnliche Marionettenaufführung sowie ein fröhlicher Laternenzug stattfinden.
für diejenigen, die auch nach dem voraussichtlichen Ende der Ausstellung am 23. Februar den Marionetten weiterhin begegnen möchten, sei das Städte-Marionettenmuseum in der ostböhmischen Kleinstadt Chrudim empfohlen. Die einzigartige Sammlung dokumentiert anhand von 7000 Marionetten die Geschichte sowie den aktuellen Stand des Puppentheaters bei uns sowie im Ausland. Das Puppenmuseum, das in diesem Jahr seinen bereits 30. Geburtstag feierte, ist in einem wunderschönen historischen Renaissancehaus angesiedelt. Neben den tausenden Marionetten aus Böhmen und aus dem Ausland sind in der Ausstellung noch 6000 weitere Exponate rund um das Marionettentheater vertreten, wie szenografische Entwürfe, Kulissen, Theatermodelle, Fotografien, Handschriften, Plakate, Theaterprogramme und weitere kostbare Archivalien. Das Marionettenmuseum in Chrudim, aus dem die meisten der Ausstellungsexponate stammen, ist auch im Winter geöffnet, und zwar von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Am Wochenende nur nachmittags von 13 bis 17 Uhr. Außerdem findet in Chrudim bereits seit 50 Jahren jeweils in der ersten Juliwoche das internationale Marionettenfestival Loutkaská Chrudim statt.
Und die Ausstellung Česká Loutka, die böhmische Marionette, ist vorläufig bis zum 23. Februar 2002 täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr in den Ausstellungsräumlichkeiten Kaiserlicher Stall, Císařská konírna auf der Prager Burg zu sehen.
Damit sind wir mit unserem heutigen Kultursalon am Ende angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich
Gerald Schubert
und Lucia Traunowska.
Und damit sind wir, liebe Freunde, am Ende unseres Programms angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Martková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz.